Meine lieben Roommates, herzlich willkommen zu AWFNR 665. Inzwischen schon die dritte Folge im neuen Jahr, in 2023, aber heute mit einer besonderen Folge, weil ich habe mir vorgenommen, 2023 ein, zwei kleine Sachen ein bisschen anders zu machen bei AWFNR. Und eine der Dinge, die ich machen will, ist, dass ich einen durchaus bekannteren Menschen einladen will, der hoffentlich dann ans Telefon geht und mit dem ich ein bisschen über seinen Weg zum Ruhm und was er gerade so macht, sprechen kann und quatschen kann. Das habe ich mit Joko getan in der ersten Folge. Jetzt im Januar zum Beispiel, dann möchte ich einmal die Woche meine Freunde Caro Kauer und Chris Nanu anrufen, weil ich die sehr mag und mit denen sehr, sehr gerne mich update, was in ihrem Leben so los ist und was sie so tun und vielleicht auch ein bisschen erzählen möchte, was in meinem Leben so los ist. Und dann möchte ich pro Monat einen Menschen einladen und mit dem sprechen, der mich persönlich berührt hat, der vielleicht auf einem Weg zum Ruhm ist, vielleicht auch jemanden, dem ich durch ein bisschen Support unterstützen kann dabei, den wir auch mit der ganzen Community, die hier am Start ist, alle Roommates da draußen vielleicht ein bisschen supporten können. Und deswegen habe ich heute Serkan, sehr deutsch ausgesprochen, also ich glaube Serkan, sag's doch einmal, wie sagt man deinen Namen richtig sauber?
Serkan Eren.
Okay, hallo Serkan. Den habe ich eingeladen, weil er vor allem der Gründer von Stelp ist. Stelp ist eine Organisation, die mich sehr berührt hat in letzter Zeit und die ich nicht nur supporten will, sondern vor allem auch ein bisschen was darüber erfahren wollte. Das haben wir getan in unserem Gespräch. Und die Geschichte ist wirklich abgefahren. Er hatte zwei, ja doch, lebensverändernde, ja, also es gab Momente. Es gab einen Autounfall, Serkan, in deinem Leben, wo du tatsächlich eine Nahtoderfahrung hattest, 24, bis dahin ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen bist und den dann verändert hast. Und dann hast du noch ein Bar-Erlebnis, wo du ein bisschen Zivilcourage, würde ich mal sagen, gezeigt hast und dabei gemerkt hast, okay, ich muss was verändern in meinem Leben. Und das finde ich total beeindruckend. Und was du daraus gemacht hast und wie geil ihr als NGO arbeitet, 4 Millionen Euro Spenden eingesammelt, hunderte Ehrenamtliche helfen bei Stelp und 2022 war leider ein Jahr mit viel Leid, in dem ihr aber auch viel geholfen habt und das finde ich ganz, ganz großartig, was für eine Arbeit ihr da macht und will genau darüber heute mit dir sprechen. Für jeden, den das interessiert, kann man einfach jetzt die nächste Stunde sich zurücklehnen und die Geschichte von Serkan Eren, das habe ich leider nicht so gut gemacht, ne? Aber sich anhören. Ich habe sehr genossen, mit dir zu sprechen. Und ganz am Ende gibt's auch nochmal, wenn du jetzt dazuhörst, ich brauche ein bisschen Support von dir. Aber das kommt am Ende. Hör dir erstmal die Stunde davor an und vielleicht kannst du mir ja mal helfen, Stelp zu helfen. Mir hat's großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist. Und ich hoffe, dir, lieber Hörer und liebe Hörerin, hast jetzt genauso viel Spaß an der nächsten Stunde, wie ich sie hatte. Und jetzt geht's los. Hallo Serkan.
Hi Paul.
Hallo. Wir haben gerade versucht, im Vorgespräch wollte ich ein bisschen rappen, weil wir sind jetzt so eine richtige Podcast-Sache. Ganz wichtig war Hanna zumindest, dass Max Herre mal über dich gerappt hat. Und dann dachte ich kurz, ob das aus meiner Rap-Vergangenheit mit den Stieber-Twins, die haben nämlich mal irgendwas Tiger wie Shirkan. Und dann dachte ich, Serkan, Shirkan irgendwie dann so da und hab dann nach Schlangen sind giftig. Ich komme ja aus Heidelberg und hab dort eben den Text von Schlangen sind giftig von den Stieber-Twins, die ja durchaus immer mit einer Kurpfälzer Art und Weise. Und da würde ich dir am Anfang mal ein bisschen was vorrappen. Einfach, um hier mal so ins Gespräch reinzukommen, weißt du?
Okay, also, ich bin gespannt.
Ich verfolge Wack MCs auf Kawasakis wie Dianas Paparazzis zum Ursprung ihrer Maxis. Fakt ist, dass deine Platte leider nicht im Takt ist. Dein Textbuch ist Theorie, doch Rap ist Praxis. Viskos wie Pernod und Pastis strömt Rap durch unsere Adern wie Erdöl durch die Arktis. Ma und Kries, die Zwillingskids aus deiner Nachbarschaft, bei jedem Song am Start, in dem der Interpret noch Seele hat. Auf Großstadt-Safaris betäub ich Nazis. Mit meinen Beats bin die Störkraft auf braunen Partys. Warum nach Paris? Unsere Kunst gibt's gratis. Outlines auf Intercities von Salvatore Dalis, Pieces riesengroß von Spray Picassos, unser Louvre kostenlos in Zugdepots mit Interregios. Oh, ich lache mich tot, während ich das so geil einfach, wenn du in Heidelberg aufgewachsen bist, sind diese, ist diese Lokale so Interregios, Zugdepots, Rap-Shows rocken sowieso, bloß in kleinen Clubs, denn in Großraum-Discos ist oft nix los. Ich vertreib meine Demos rezeptlos, wie sich die AIDS-Virus in den Straßen San Franciscos. Für mehr Infos fragt mein Management nach Promos, denn Hip-Hop ist in Deutschland trotz Pseudos riesengroß. So, das war der erste Part davon. Da kamst du aber jetzt nicht drin vor, muss ich sagen. Aber über dich wurde mal gerappt. Wer hat über dich gerappt?
Also ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, über mich gerappt. Also es war eine Zeile in einem Song von Max Zelle mit Danger Dan zusammen.
Okay.
Da geht es um Freundschaft und um Vertrauen und ja, solche Dinge. Und da hat mich Max tatsächlich erwähnt. Also eine der größten Ehren, die mir jemals zuteil wurde.
Du bist Stuttgarter, ne? Ich höre es genau, ein bisschen, ja. Du hast ganz klein wenig schwäbischen Dialekt, aber das mag ich ja sehr. Also eine Mundart, würde man sagen. Du bist aufgewachsen in, und genau da fangen wir dann, bevor ich dir jetzt weiter auf Kurpfälzisch das Ohr zurappe. Und ich finde sowas,
Podcast
ich bin richtig.
Übrigens auch viel besser.
Als Rappen? Sag mal, disst du mich jetzt hier zur Eröffnung?
Es scheint so.
Ich bitte, also es gibt... Na gut, okay. Standest du schon mal auf einer Bühne und hast gerappt?
Nee, tatsächlich versuche ich die Dinge zu lassen, die ich nicht kann.
Ich nicht. Das unterscheidet uns. Ich bin da maximal gegenteilig und habe schon mal bei Materia vor, ich glaube, 18.000 Leuten meine Rhymes gespittet.
Okay, das ist
klar. Da gibt's einen Text, der letztens auch ein bisschen dann, also die Form des Raps ist ja durchaus gesellschaftskritisch und ironisch zu verstehen, erst recht, wenn ich kurpfälzisch rappe. Und jeder Rapper in Deutschland ist ja damit aufgewachsen, dass die Stieber-Twins und Torch quasi ihre Väter und Onkel sind. Also ja, ohne Heidelberg gäbe es keinen Hip-Hop in Deutschland, auf der Welt eigentlich. Also auch Jay-Z hat ja keine Ahnung, also ohne Torch gäbe es Jay-Z und Dr. Dre auf keinen Fall. Die sagen ja in jedem Interview, my man, Torch MC from H-Town.
Ja, auch wenn die irgendwelche Preise bekommen auf der Bühne, immer. Erster Dank geht immer
als allererstes
nach Heidelberg.
Ja. Geht's in die Neckarstadt.
Ich danke Gott und Heidelberg.
Also auf jeden Fall, deswegen kennt jeder Rapper das und deswegen hat Materia und also es gibt drei Songs. Ich habe dreimal Texte mir für Making-of-Videos, als ich noch Fotograf war und die fotografiert habe, schreiben lassen. Von Casper gibt's einen, dann gibt's einen von Materia. Von Materia gibt's sogar 3, 4 und einen von Prinz P. Und die haben dann Texte für mich geschrieben, die ich dann auf deren Bühnen rappen musste. Also bei Casper musste ich auf dem Splash rappen. Bei Prinz P habe ich, glaube ich, nie live gerappt. Da haben wir nur einen Song dazu, ein Video gedreht auf den Dächern Berlins, Liebe ist heiß. Das ist ein Liebeslied an meine Frau Theresa. Mutter Theresa, du bist der Grund für mein Herzklappen-Failer. Also weißt du, die falsche Betonung ist auch immer ganz wichtig.
Und was gab's, Tomaten oder Applaus?
Also ich glaube, dass also ich habe schon tight gerappt. Also ich habe es im Takt hingekriegt und ich habe auch echt geübt dafür, weil also bei so Gags muss man sich ja auch sehr viel Mühe geben, sonst geht es ja, also ich fange mal anders an. Also das ist natürlich alles ein Witz und das ist ja auch alles nicht ernst gemeint. Natürlich bin ich kein Rapper und auch als ich letztens in Caro Kauers Instagram Story diesen Text nochmal von mir gegeben habe, war das ja keine Aussage, die ich aktuell als einfach so vor mich hin spitte, sondern das war ein Witz. So und aber trotzdem, bei Witzen muss man sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben. Und das war schon immer so, dass Martin, also Materia und ich, der mich schon sehr, sehr geprägt hat, uns sehr, sehr, sehr fast mehr Mühe gegeben haben, wenn es um Witze und so ein bisschen ironische, kleine, gagmäßige, also Masimoto ist alles komplett Ironie. Also das ist ja, also wenn man sich da noch mal mehr Mühe gibt, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das wäre auch, und dann halte ich jetzt gleich meine Fresse, es geht ja eigentlich um dich hier, aber du merkst, ich habe gerade einen Espresso getrunken, ich habe eine neue Espressomaschine und ich komme live aus dem Hot-Yoga.
Ich habe mir sagen lassen, du kommst vom Yoga.
Genau, Hot-Yoga sogar. Alter Schwede, hast du das jemals gemacht?
Nein,
okay.
Tatsächlich
das ist
nicht.
Krass. Also es ist ult, du schwitzt. Ich habe 1,5 Liter Wasser ausgeschwitzt, glaube ich. Aber es ist geil und super. Und ich war natürlich der absolute Trottel. Ich bin ganz nach hinten links gegangen bei 45 Leuten. Und ich habe aber mich über einen Menschen sehr aufgeregt, muss ich sagen. Was man ja beim Yoga nicht sollte. Das ist ja eher so ein Positivity oder was auch immer. Aber da war so ein Typ, so ein besserwisserischer Yogi, der sich eh schon sehr, sehr wichtig genommen hat, dass er, glaube ich, als dritter und vierter Mann, also da waren 3 Männer oder sowas, weißt du, auf 50 Frauen. Und der hat auch schon es war so ein Fitness-Typ, weißt du, also der kannte alle, hey Jessica, how are you, how was the weekend in Vegas und so weiter, und hat so mit jedem geredet. Und als es dann losging, hat er immer so andere Übungen als die Lehrerin gemacht, weil er schon mehr konnte, weißt du, also der konnte dann schon einen Kopfstand bei der einen Dehnung und hat einen Handstand zwischendrin, der war so richtig Show-off-Yoga-mäßig und das hat mich richtig aggressiv gemacht, muss ich sagen, weil der hat mich richtig aufgeregt, muss ich sagen, aber alles andere war sehr, sehr schön. Dann guck, jetzt sind wir wieder abgerutscht und jetzt muss ich die Geschichte gar nicht erzählen, die ich da erzählen wollte, weil ich vergessen habe, womit ich angefangen habe, als ich dann gesagt habe, mich zu entschuldigen, was passiert. Serkan, wie alt bist du, mein Freund?
Ich bin 38 Jahre alt.
38, also Jahrgang 84 dann.
Genau, ja.
Und wo bist du geboren?
In Villingen-Schwenningen, tatsächlich aber auf der badischen Seite. Das wissen ja die wenigsten, dass Villingen-Schwenningen gesplittet ist in Schwaben und Baden. Und ich bin tatsächlich auf der badischen Seite aufgewachsen, aber dann eben nach Stuttgart ins Schwabenländle gezogen.
Und ist Villingen schwäbisch und Schwenningen badisch oder wie ist das aufgeteilt?
Nein, andersrum. Also Villingen ist badisch und Schwenningen schwäbisch, genau. Deswegen gibt es ja auch diese ewige Feindschaft in dieser Stadt zwischen diesen zwei Ortsteilen. Die mussten sich irgendwann mal vereinen, dass sie eben als große Gleichstadt angesehen werden. Und da war der Vorteil größer als der Nachteil. Aber die Bürger, die streiten sich heute noch, wo entsteht das neue Kino und wo kommt das Krankenhaus hin und welche Fußgängerzone wird modernisiert und ja.
Gibt es da nicht auch so Aufzugssachen? Nee, das war... Ist es da in der Nähe? Ich bin da, man fährt auf dem Weg zum Bodensee da vorbei, ne?
Genau.
Ach so, und wo ist dieser Aufzugsturm?
Bei Rottweil.
In der Nähe von Rottweil, Entschuldigung.
Genau, ja.
Aber ist nicht so weit weg. In Villingen-Schwenningen habe ich bis heute, Donau-Esching ist da auch in der Nähe, ne?
Genau, ja. 5-6 Kilometer entfernt, glaube ich.
In Donau-Esching gibt es ein Hotel, was früher mal den Aldi-Gründern gehört hat, der Öschberghof.
Genau, der eine Bruder hat ja lange dort gewohnt, bevor er gestorben ist.
Genau, und da, die haben so einen ganz tollen Spa-Bereich, sagen sie zumindest im Internet, und haben da so, und da war ich irgendwann mal vor 2-3 Jahren, und da war ich so unzufrieden, wir sind ja hier unter uns, zwischen dir und mir, weil ich angerufen habe und gesagt habe, ist das Zimmer jetzt fertig, dann bin ich dahin. Ich erzähle die Geschichte nicht. Ach, das erzählen wir wann anders. Du bist aufgewachsen in Villingen-Schwenningen und bist dann irgendwann nach Stuttgart gegangen.
Mit einem Zwischenstopp in Kehl am Rhein, also an der Grenze zu Straßburg, zu Frankreich. Okay.
Erzähl mal, wie du aufgewachsen bist. Du hast was waren so deine familiären Sachen, was haben deine Eltern gemacht?
Meine Eltern waren die erste Generation, die nach Deutschland gekommen sind, also auch sehr jung als Kinder. Beide die gleiche Geschichte gehabt. Also meine Großväter sind gestorben und wenn der Türkei der Mann eben gestorben ist, in der damaligen Zeit noch, war das halt gleichbedeutend mit Armut und patriarchisches System noch viel mehr als jetzt noch. Und dann hieß es eben absolute Armut und sind dann mit ihren Müttern nach Deutschland gekommen, haben sich auch in Deutschland kennengelernt, meine Eltern. Meine Mutter ist dann relativ früh ausgezogen, ist eine lange Geschichte, da möchte ich gar nicht so näher drauf eingehen. Bin dann beim alleinerziehenden Vater aufgewachsen mit 2 Geschwistern. Also für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich in absoluter Armut, also wirklich grenzwertige Armut. Also global betrachtet, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, schien mir immer noch die Sonne aus dem Arsch. Aber man vergleicht sich als Kind natürlich nicht global, sondern halt ja mit den Nachbarskindern sozusagen.
Auf was für einer Schule warst du? In Villingen-Schwenningen dann, ne?
Genau. Tatsächlich bin ich nach der Grundschule auf die Hauptschule gekommen. Ich war einfach so ein Straßenkid, wie man es halt kennt. So eigentlich von morgens bis abends nur auf der Straße abgehangen. Genau. Und irgendwann dann mit 13 zu meiner Mutter gezogen. Dann nach Kehl am Rhein eben. Ja. Und dort dann vieles nachholen müssen. Also alles, was ich so in der Kindheit nicht gelernt habe, dann nachholen müssen, war eine auch taffe Zeit. Aber dann halt auch zum ersten Mal dann dreimal regelmäßig eine Mahlzeit auf den Tisch bekommen und mehr als 2 Hosen besessen. Ja.
Okay, krass. Und die, aber Hilf mir einmal kurz, Hauptschule geht wie lang und warst du dann schon fertig oder was hast du dann in Kiel gemacht überhaupt, so Schule?
Bis zur 9. Klasse. Ja? In Kiel dann weiter noch die Hauptschule und dann eben relativ schnell weitere Bildungsabschlüsse eingesackt sozusagen. Und dann zum Studieren nach Stuttgart.
Okay, und da, was hast du studiert? Wie geht Studieren nach Hauptschule? Hilf mir einmal kurz.
Also ich musste eben alles nachholen. Also ich habe dann die Fachschulreife gemacht und habe dann eben verschiedene Bildungsabschlüsse gemacht, um das zu dürfen. War dann an der Sportschule, Sportakademie, wo man eigentlich auch ohne höheren Bildungsabschluss mitmachen kann. War dann Personal Trainer und habe dann auch zum ersten Mal recht gutes Geld verdient. Also für meine Verhältnisse ging es mir da noch nie, es ging mir noch nie so gut wie da, bis ich dann einen schweren Autounfall hatte.
Oh, okay.
Also eine ziemlich heftige Geschichte auf der Autobahn. Ich war kurz abgelenkt. Ich habe irgendeine Interaktion mit der rechten Hand gemacht. Ich weiß nicht, ob ich am Radio rumgespielt habe, ob ich irgendwas aufgehoben habe. Ich weiß nur noch, dann geht mein Blick ging dann übers Armaturenbrett und dann stand der LKW vor mir. Und ich bin halt fast ungebremst in diesen LKW gekracht. Hab mir damals neben unzähligen Verletzungen 4 Rippen gebrochen. Und die eine ist tatsächlich durch die, direkt am Herzen durch die Aorta gestochen. Also eine Verletzung, die man eigentlich nicht überleben kann. Und hatte dann auch eine Nahtoderfahrung. Der Helikopter kam dann, hat mich abgeholt und das wirklich ganz, ganz knapp überlebt nur.
Okay.
Und danach gab es so ein Mindset-Wechsel. So, ich weiß nicht wieso, weil wieso hängt so ein Unfall mit einem Mindset-Wechsel zusammen? Wenn ich jetzt irgendwie konfrontiert wäre mit extremer Armut oder so, dann hätte ich das ja noch verstehen können. Aber so frage ich mich bis heute, wieso ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin und tatsächlich über ganz seltsame Dinge nachgedacht habe. So, ich habe mich plötzlich wieder erinnert, wie es als Kind war. Ich habe das in meiner dann relativ erfolgreichen Zeit als Personal Trainer und Fitnesstrainer dann vergessen gehabt. So, ich habe das einfach wahrscheinlich auch verdrängt, weil es gut getan hat, das zu verdrängen. Und dann eben wieder drüber nachgedacht, so ey, hast du als Kind nicht gesagt, so wenn es dir mal gut geht, kümmerst du dich um andere, so oder wieso sieht dich die Welt nicht, so wieso merkt keiner, dass es dir nicht gut geht, so wieso geht es den Nachbarskindern so gut und dir eben nicht, so. Und es hat mich, dann war ich in diesem Film und ich bin da nicht mehr rausgekommen.
Okay, geh da nochmal kurz zurück, das war quasi wie, also du hast dich in die Zeit nach Villingen-Schwenning erinnert als Kind oder in die Zeit nach Kiel. Also nee, das ist ja Zeit eher als Kind, das Training,
wo es mir extrem schlecht ging, genau.
Okay, und das hattest du aber auch noch bewusst dann da, weil viele erinnern sich ja nicht mehr ich weiß nicht mehr ganz genau, was so vor, ich sag mal, 11 war in meinem Leben oder 10, so halb. Dich hat das schon so geprägt, dass das auch noch klare Erinnerungen waren, klare Bilder,
Also ich habe mir diese klaren Abschnitte einfach. Ich habe die Zeit zwischen 1 und 5, wo ich meine beiden Elternteile bei mir hatte. Ja. Dann diese Zeit zwischen 5 und 13, wo ich dann eben meinem Vater und meinen 2 Geschwistern aufgewachsen bin. Und dann diese Zeit von 13 bis Anfang 20, wo ich dann bei meiner Mutter war. Und dann die Zeit in Stuttgart. Also ich habe tatsächlich Cuts in meiner Jugend oder in meinem Leben immer gehabt.
Okay, krass. Und es war auch so, dass du quasi, also wo war der Unfall? Weißt du das noch?
Höhe Baden-Baden. Ich bin damals, habe meine Eltern besucht oder meine Mutter besucht in Kehl eben und bin dann wieder zurück nach Stuttgart gefahren und dann in den Norden gefahren eben und Höhe Baden-Baden auf der Autobahn dann.
Hättest du danach noch weiterarbeiten können als Fitnesstrainer? Also war das auch klar, dass, also ist es ein körperlicher Einschlag, also neben der Tatsache, dass du da verletzt warst, aber war das auch hinterfragt, ob du das überhaupt weitermachen willst?
Ja, genau. Es war beides. Also es war einmal so ein Mindset-Ding so, aber auch natürlich die Verletzung. Ich war dann völlig raus. Also ich habe tatsächlich Monate gebraucht, bis ich ansatzweise wieder an Sport denken konnte. Davor war es wirklich so täglich mindestens einmal Sport gemacht, eher zweimal. Ich war ein absoluter Sportnarr.
Okay.
Und das war dann alles für mich aber nicht mehr so meine Welt. Also für irgendwelche reichen Leute dann, da gab es Situationen, keine Ahnung, flieg mit mir nach Mallorca, ich habe da eine Woche zu tun und ich will da zweimal Sport machen und ich bezahle dir das 5-Sterne-Hotel und ich bezahle dir dann diese 2 Stunden noch. Und das war halt irgendwie eine Welt, in der ich halt irgendwie auch nie so wirklich mit der ich zu tun hatte. Ich habe es halt total vergessen oder beziehungsweise tatsächlich eher verdrängt so.
Ja, und dass dann, es da mal einen anderen Anspruch an dich selber gab sozusagen. Aber es war jetzt auch nicht, also gleichzeitig wirkt, also du warst ja nicht komplett unglücklich, oder? Also es war ja
nee, ich war mega ein anderer. Also ja. Es war, genau, ich war mega, mega happy. Es lief alles wunderbar. Also ich habe viel gefeiert, war viel reisen. Es war mega gut. Nur ich habe das halt nicht hinterfragt. Es war ein extrem egoistisches egoistisches und auf mich bezogenes Leben. So, ja.
Krass, dass du das so, und das sagst du jetzt heute oder war das ab dem Moment, dass dir, also warst du im Krankenhaus und hast dir gesagt, oh krass, so will ich eigentlich nicht mehr leben oder, also ist das ein Prozess gewesen über die letzten Jahre?
Ja, das war ein langer Prozess. Es war ein langer Prozess und am Anfang war es auch nur in meinem Kopf so. Also ich hab mich dann nach den Gedanken, die ich dann wieder hatte und nach dem Hinterfragen, habe ich dann gefühlt von mir gedacht, dass ich jetzt ein besserer Mensch bin und dass ich ich habe mich irgendwie erhabener gefühlt und also zu dem Serkan, der ich vorher war, aber ich habe es nicht auf die Straße gebracht. Und es hat dann nochmal 7 bis 8 Jahre gedauert, so bis ich das dann hinbekommen habe. Weil jeder denkt ja von sich, er ist ein guter Mensch. Also ich glaube, selbst irgendein Diktator würde von sich selber sagen, ich mache das aus einem höheren Zweck heraus.
Ja.
So, also es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der von sich sagt, okay, ich bin ein schlechter Mensch. So, also ja. Und irgendwann habe ich das halt irgendwie auch dann gemerkt. Und da habe ich wieder ein Erlebnis gebraucht. Und nach dem Erlebnis habe ich mich dann angefangen, sozial zu engagieren.
Das war was?
Das war eine Situation in der Bar. Ich bin dann Lehrer geworden tatsächlich, weil mir es viel mehr Spaß gemacht hat.
Du hast also nochmal neu studiert nach dem Unfall?
Genau, das war meine Fachlehrergeschichte. Das war auch kein neues, kein Studium. Das war eher eine Fachlehrerausbildung. Dann kannst du als Fachlehrer arbeiten, also mit Nebenfächern an der Schule unterrichten.
Und welche Fächer hast du da gemacht?
Wirtschaft, Geografie und Sport habe ich dann unterrichtet.
Okay. Genau. Also so ein bisschen noch aus dem alten Leben auch, aber mit einem, ich würde mal sagen, sinnvolleren. Also ich finde es total interessant, dass du, ich fühle mich da persönlich auch ein bisschen abgeholt, weil auch ich ja teilweise einen Beruf ausgeübt habe, der zwar grundlegend total cool war, weißt du, also so irgendwo hinzugehen und in der großen weiten Welt mit Privatjets irgendwo da sein, aber irgendwann, ich 2019 an einem Punkt war, wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich da gut aufgehoben bin und dass ich vor allem auch einen Mehrwert dafür habe. Und genau das, genau, das viel größere Problem war, dass ich habe das, also lapidar, nach 2, 3 Bier würde ich sagen, ich war näher an Prostitution als an kreativer Fotografie, weißt du? Also weil und das habe ich mich gerade so ein bisschen erinnert gefühlt bei dir, weißt du? Weil ja, je reicher Leute werden, desto klarer sagen die, ich bezahle dir diese Summe. Dafür hätte ich gern, dass du eine Woche irgendwo sitzt und wenn ich dich dann eine Stunde brauche, dann brauche ich dich. Und das klingt ja erstmal, ja okay, dann bin ich halt eine Woche auf Mallorca und dann bin ja, ich genau. Da. Aber das nagt schon, also an mir hat es sehr genagt, dass ich halt nach der Woche mich gefragt habe, was habe ich denn jetzt diese Woche gemacht? Ist einfach total schwachsinnig gewesen und also es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht, außer dass ich Geld dafür bekomme und das ist ja auch toll und die Menschen, die dann beteiligt sind, sind ja auch berühmt und dann mache ich dann ein Foto und dann gibt's da auch, der Output war dann schon auch so, dass das irgendwie sinnvoll war, aber ich habe mich irgendwann mal reflektiert angeschaut und gesagt, eigentlich ist das total affig und für mich selber bin ich unzufrieden damit und deswegen kann ich das total verstehen, dass du auch gesagt hast, naja, obwohl ich erfolgreich war in einem Beruf, den ich mir vielleicht so erträumt gehabt habe, war ich als Mensch nicht mehr so richtig erfolgreich. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
Genau, auf jeden Fall. Also vor allem von dem Mehrwert, von dem du gesprochen hast, das habe ich halt tatsächlich dann so gespürt und den hatte ich auch diese 7 Jahre nicht, also diese 7 Jahre nach dem Unfall hatte ich nämlich nicht und und dann
als Lehrer hast du ja schon einen Mehrwert.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt immer noch wie soll ich sagen? Also ich habe mich weit besser gefühlt als man sich jetzt als Lehrer fühlen sollte, also kann eigentlich. Und es war auf jeden Fall nicht diese Personal Trainer Geschichte. Es war schon eine andere Geschichte. Aber in dieser Bar dann, wo ich dann nochmal so ein Mindchanger hatte, habe ich dann tatsächlich gemerkt, um was es geht. So.
Und, was ist da passiert?
Ich war in dieser Bar, diese 2, 3 Bier, von denen du eben gesprochen hast, die hatte ich dann auch schon drin. Es war Freitagnachmittag und am Nachbartisch, bitte?
Wo?
Also in Stuttgart, ja, genau. Okay. Ja. Und am Nachbartisch saßen 4 Typen. Die sich dann relativ laut unterhalten haben und es war so, ja, keine Ahnung, so ein Wettbewerb der Arschlöcher, könnte man es bezeichnen. Es ging um Homophobe, um Frauenfeindliche, es ging Flüchtlinge und ja, Ausländerfeindliche. Also es war ein katastrophaler Talk und ich habe mir das eine Weile reingezogen und irgendwann dann aufgestanden und in so einem dreiminütigen Monolog ihnen mal gesagt, was für Vollidioten sie sind. Und bin mir dabei ziemlich geil vorgekommen so. Und ich habe noch einen kleinen Applaus bekommen von den anderen in der Bar und bin dann rausgelaufen. Und dann ging es echt nur ein paar Sekunden so. Von diesem geilen Gefühl so, ja, jetzt habe ich es denen gegeben, zu, Alter, was ist denn dein Mehrwert so? Also was macht dich denn wertvoller als diese vier Idioten so? So, weil du jetzt auf Facebook die richtigen Sachen likest oder so? Oder weil du, keine Ahnung, Scheiße findest so, aber was bringe ich denn auf die Straße so? Und ja, war dann in so einem kleinen depressiven Loch fast schon, bin dann nach Hause gegangen und ja, dann zu Hause beim Kochen aus der Küche ins Wohnzimmer geschielt, habe ich einen Bericht gesehen über Kinder, die an dem Bahnhof saßen und gehungert und gefroren haben. Und das war für mich absurd, weil es war 2015, der ganz frische Start der Flüchtlingskrise. Und habe mich dann gefragt, wo sind diese Bilder entstanden, Alter? So, das sieht nicht nach dem afrikanischen Kontinent aus, nicht nach Südostasien, das sieht irgendwie nicht nach Südamerika aus. So, wo sind diese Bilder entstanden? Und plötzlich dann in der Bauchbinde eingeblendet Slowenien, so. Und ich so, what the fuck, wie Slowenien, Mann, das ist 3 Stunden von München entfernt, das ist 6 Stunden von meiner Haustür entfernt, ey, wie kann das sein, dass da eine dreistellige Zahl an Kinder an einem Bahnhof sitzen und in so einer Lage sind. Und in diesem Mut von dieser Bar noch bin ich dann völlig naiv an meinen Schrank, hab Jacken und Decken rausgeholt und hab Handtücher rausgeholt und ein paar Konserven und wollte dann mit dem Auto dorthin fahren. Also völlig dämlich natürlich, völlig naiv. Ja, und zum Glück hat dann ein guter Freund angerufen, der Steffen Schuldes, so, und hat gesagt, ganz ehrlich, so, ja, macht keinen Sinn so. Da ist der Aufwand und der Impact entsteht in keinem Verhältnis. Der Steffen ist so ein bisschen BWLer, muss man dazu sagen. Und er hat recht gehabt. Wir haben das Ganze ein bisschen größer aufgezogen, haben uns einen Sprinter gemietet und sind dann mit dem Transporter, haben den vollgemacht, Freunde, Familie angerufen und sind dann quer über den Balkan gefahren, haben das Ding öfter ausgeladen, dann wieder vollgemacht und sind dann bis nach Griechenland. Ja, und das war dann schon, das hat mich einfach verändert. Also mal
okay, und das war auch der Anfang von Sterb, sozusagen.
Genau, genau. Also die erste Hilfsaktion, da war noch nie, da war noch kein Gedanke, einen Verein zu gründen, da war noch kein Gedanke, das irgendwie größer werden zu lassen. Aber ja, es war einfach krass. Also bei diesen ganzen Cuts, die ich in meinem Leben hatte, war das auf jeden Fall einer der heftigen auch so, weil ja, das zu sehen einfach, das war anders als mal irgendwie Geld zu spenden oder es war anders als mal einem Obdachlosen einen Burger zu kaufen oder so. Das war einfach wirklich krasses Leid und Elend, was ich da gesehen habe. Und das hat mich einfach verändert.
Warst du da Single, wenn ich mal persönlich fragen darf? Weil in Beziehungen ist das ja auch immer zu verarbeiten. Wie hast du da gelebt?
Nee, da war ich tatsächlich noch in der Beziehung, relativ frisch noch, heutige Frau.
Ja?
Genau, ja.
Und mit der hast du es dann auch geteilt, weil so eine Veränderung ist ja immer nicht einfach. Also da braucht man ja Freunde, Familie, vielleicht irgendeinen Partner, mit dem man sich da austauschen kann auch, oder?
Ja, schon, aber ich glaube, das größere Problem war einfach, dass sie immer extrem Angst um mich hat. Dieser Einsatz in Griechenland, das war ja harmlos. Also wir sind ja heute in Afghanistan unterwegs. Ich war kurz vor Weihnachten noch in der Ostukraine an der Front, also wurde beschossen. Ich bin im Gefängnis gelandet in Griechenland, weil ich für einen Spion gehalten wurde. Oder ich war in Beirut, als die Stadt explodiert ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an diese wahnsinnige Explosion am Hafen von Beirut. Und da sitzt sie halt teilweise vorm Fernseher und bekommt es aus den Nachrichten mit oder eine kurze WhatsApp von mir. Ich werde gerade festgenommen oder so. Das sind halt Sachen, die man als Partner wahrscheinlich nicht einfach so wegsteckt. So, klar.
Habt ihr Kinder?
Nee. Ich glaube, das wäre auch so ein Game Changer in meinem Leben, so, weil im Moment ist es natürlich so, dass ich das halt, also natürlich habe ich eine Frau und natürlich habe ich Familie, aber es ist halt keiner, der sich, der von meinem Brot lebt, das ich verdiene sozusagen. Also das wäre eine andere Nummer, glaube ich. Und ich glaube, ich würde den Job weitermachen, wenn ich Kinder habe. aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so extrem. Also ich würde immer noch in die Ukraine fahren wahrscheinlich, aber nicht mehr bis tief in den Osten. Ich würde weiter in den arabischen Raum fliegen, aber jetzt nicht unbedingt nach Afghanistan, nach der Machtübernahme der Taliban so. Weil ich einfach weiß, wie es ist, einen Elternteil zu vermissen oder nicht zu haben. So.
Ja. Wir sind jetzt ein bisschen übersprungen, wie die ganze Organisation heißt und wie die gegründet worden ist. Das würde ich eigentlich auch gerne nochmal erfahren. STELP ist der Name, das steht für ja, so ein Remix zwischen Stuttgart und Helfen, oder? Sehe ich das richtig?
Genau.
Also so habe ich es immer interpretiert.
Stuttgart und Help, ja.
Und wann hast du das gegründet? Mit wem zusammen? Wie ging das dann los? Wie nah nach quasi deiner ersten Reise, wo du so gemerkt hast, okay, das ist was, also ich lege dir jetzt was im Mund, aber da siehst du einen Sinn persönlich, mehr größeren Sinn als Lehrer, aber auch mehr Sinn als Fitnesstrainer davor und also das sind ja so richtige Kapitel, wie man merkt. Und wie ging das los? Wie macht man sowas? Also es ist ja tatsächlich ein bisschen blauäugig, einfach Decken einzupacken und in ein Auto zu fahren, aber trotzdem bist losgefahren, hast du erstmal gemacht. Und dann hast du ja wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, okay, ein bisschen ernster könnte man das schon betreiben. Und wann hat Max Herre dich gesehen zum Beispiel? Wie ging das los? Wie ist das passiert?
Also der Start war dann bei unserem zweiten Einsatz. Da war mir bewusst, okay, ey, du musst was tun. Es reicht nicht so eine einmalige Aktion. Der zweite Einsatz ging dann auf die Insel Chios, die 2 Kilometer entfernt ist vom türkischen Festland. Oder 5, 6, ich will jetzt nicht lügen. Wir sind da hingefahren mit dann mittlerweile 3 LKW. Also der zweite Einsatz war schon wesentlich professioneller aufgestellt und wesentlich mehr Reichweite gehabt, auch weil die Presse schon dabei war. Ja. Und der Plan war eigentlich, wir liefern die Sachen dort ab und geben sie irgendwelchen professionellen Leuten in die Hand, die wissen, was sie damit machen. Wir haben ja keine Ahnung, wir sind keine Rettungsschwimmer, wir sind keine Psychologinnen, wir sind keine Ärztinnen oder sonst irgendwas. Wir haben ja von nichts eine Ahnung. Wir waren 2 Vollidioten, die einfach naiv denken, sie können irgendwie helfen. Und das war auch der Plan. Wir haben ein Lager gemietet und mit alten Paletten Regale gebaut und wollten dann eben ja die Sachen dorthin geben, das jemandem übergeben, der sich damit auskennt, so. Und in der Zeit, wo wir da waren, gab es einen Riesensturm so auf der Ägäis. Alle, die losgefahren sind entweder ertrunken oder wurden zurück ans türkische Festland gespült oder sind erst gar nicht aufs Boot gestiegen, weil sie wegen dem Sturm eben. Und nach 3, 4 Tagen war klar, okay, der Sturm ist vorbei plötzlich. Und jetzt gab es einen Rückstau auf dem türkischen Festland und die ganze Insel wusste das und ich wusste das und alle, also jeder wusste es. Und wir dachten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann man es, wenn man es negativ betiteln will, als sensationsgeil beschreiben. Wir dachten, okay, ey, jetzt sind wir mal hier, schauen wir uns das doch mal an, was an der Küste abgeht. So. Einfach mal schauen, wer da alles ist. So. Und wir haben halt damit gerechnet eben, dass wir Rettungsschwimmer sehen, dass wir eben diese Leute sehen, die ich gerade aufgezählt habe, eine Küstenwache. Und wir kommen dann dieser Küste an, es war niemand da. Es war einfach niemand da. Also wir sprechen wirklich von null, von keiner einzigen Person. Obwohl alle wussten, was dort passiert. So. Wir sind dann wieder zurück in die Stadt und haben dann erfahren, dass sich da ein paar Leute zusammentun und wir dann auch wieder ein paar Leute gefunden haben, die sich zusammengetan haben. Da waren Leute dabei aus, keine Ahnung, ein Unternehmer aus Wales. Wir hatten eine junge Studentinnengruppe aus Schweden. Wir hatten ein Pärchen aus Italien, die auf Kindergeburtstagen als Clowns aufgetreten sind. Also die unterschiedlichsten Leute, die aber irgendwie helfen wollten. Wir haben uns dann zusammengetan, haben diese Insel aufgesplittet, also diese Küste aufgesplittet, haben einen Plan gemacht, haben kleine Lager aufgebaut mit trockenen Socken, mit Decken und mit Jacken, alles, was man gebrauchen kann, eben wenn diese Leute dort ankommen. Und das war eben dann wieder so ein Aha-Erlebnis, nämlich dass diese Europäische Union, von der ich bis dahin wirklich viel gehalten habe, so als Kind bin ich in die Türkei gefahren mit dem Auto und habe diese Grenzen damals gehasst. So überall den Pass zeigen, überall stundenlang, teilweise tagelang warten. Man musste Geld wechseln, um sich was zu kaufen. Und das war für mich eine wahnsinnig gute Idee. Dann hat man mir was von Werten erzählt. Und plötzlich stehe ich an dieser Küste und merke so, ey, diese politischen Eliten, die mir diese Idee vorgegaukelt haben, versagen hier auf kompletter Ebene so bei der ersten großen Herausforderung. Hier ist einfach niemand so. Gleichzeitig aber, dass diese Idee gelebt wird von irgendwelchen Privatpersonen, so hat mich dann nachdenklich gemacht. Und dann war der Entschluss so, okay, so Leute wie uns braucht's. Man kann sich nicht auf Staat oder auf Gemeinschaften, auf politische Eliten verlassen, so nee, geht nicht so. Man muss irgendwie anpacken. Und wir haben da einfach einen krassen Unterschied gemacht. Also wir haben da einen extremen Unterschied gemacht. Diese Leute kamen da an und waren im katastrophalen Zustand. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Wir haben Leute kennengelernt, die teilweise in einem Boot saßen, wo Leute aus dem Boot geflogen sind. Und also wir waren völlig am Ende so. Ja, und dann war die Entscheidung, okay, lass es ein Verein werden. So, ja.
Okay. Waren das damals, also die Leute, die sich zusammengetan haben, waren das Locals auch, die dort vor Ort waren? Oder waren das vor allem, ich sag mal, ähnlich eingestellte, like-minded Leute aus Europa, die gekommen sind und denen klar war, hier gibt's eine Krise, in der wir physisch vor Ort wirklich helfen wollen? Also was für eine Gruppe an Menschen war das? Wie...
Also ohne die Locals, ja, ohne die Locals zu haten, das, also die waren da nicht dabei, aber man muss halt dazu sagen, die haben ja eben mit dieser Thematik haben die eben ja seit Jahren zu tun. Also die Flüchtlingskrise auf den griechischen Inseln ist hier nicht erst losgegangen mit dem, was wir so mitbekommen haben. Die waren da einfach schon ein bisschen abgestumpft auch so. Es waren tatsächlich ausschließlich Leute aus oder fast ausschließlich Leute aus dem Ausland so. Dann klar war Englisch natürlich die Sprache, mit der wir kommuniziert haben.
Und dann bist du zurück und hast einen Verein gegründet. Also das war dann der Anfang von Stelp wirklich als eingetragener Verein, dass dir klar war, wir müssen sowohl Geld sammeln als auch weitere Aktionen in dieser Art und Weise, als auch, und also inzwischen ist es ja auf unterschiedlichen inhaltlichen Themen, also du hast gerade erwähnt, in der Ukraine, aber auch im Libanon und was sind gerade die, also jetzt um mal in heute zu springen, was war letztes Jahr so das Prägendste für dich? Wo? Ukraine wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, klar. Also natürlich auch katastrophal für uns als Verein. Man macht sich auch so einen Jahresplan und man plant natürlich irgendwelche Naturkatastrophen ein oder irgendwelche politischen Eskalationen, aber man plant halt keinen elfmonatigen Krieg ein. So. Und es war ziemlich heftig. Also die schlimmste Nacht meines Lebens war auf jeden Fall die in Beirut, die Explosion.
Okay. Das war, was habt ihr da gemacht überhaupt? Also warum wart ihr da und was war da?
Wir wollten da Suppenküchen aufbauen, arme Leute, gab es eine Hyperinflation, der Wert des Geldes hat um 95%, also den Wert verloren und es gab eine riesengroße Wirtschaftskrise, ganz viele Leute aus der Mittelschicht, eigentlich die komplette Mittelschicht ist in die Armut gerutscht und da wollten wir einfach supporten und da war ich eben da, um Pläne aufzustellen, wie man diese Leute, die es am härtesten getroffen hat, vor allem chronisch Kranke, die Medikamente gebraucht haben, wirklich arme Leute in den armen Vierteln mit Suppenküchen zu unterstützen, das war so der Plan. Und dann aus dieser Nothilfe ist dann zum allerersten Mal Katastrophenhilfe geworden. Ja, und es war heftig. Also man muss sich vorstellen, dass einfach Tonnen an Glas, also eine komplette Stadt entglast ist und dieses Glas fliegt einfach waagrecht durch die Stadt. Es war einfach Wahnsinn. Das Blut ist, das hört sich zwar ein bisschen krass an, aber es ist wirklich die Straße runtergeflossen, wie wenn es geregnet hat. Und der Regen fließt einfach in die Kanalisation, so ist das Blut die Straße runtergeflossen teilweise. Also da gab es, es war einfach Wahnsinn. Einfach.
Was ist euch, wo wart ihr bei der Explosion? Also wie war
das? Ich hatte da ziemlich Glück. Ich war die ganze Zeit tatsächlich in der Hafennähe, also vier Tage vorher die ganze Zeit in der Hafennähe gewesen. Zu dem Zeitpunkt war ich das erste Mal am Rand der Stadt. Also hatte ich extrem viel Glück und da musste ich auch zum ersten Mal so eine schwierige Entscheidung treffen. So, kümmerst du dich jetzt um deinen Arsch oder hilfst du jetzt? Ich war damals mit einem Journalisten vom Spiegel unterwegs, ein guter Freund. Und wir standen am Stadtrand und haben von dieser Explosion, wir haben es natürlich mitbekommen, klar. Und dann haben wir schon die ersten 1000 Menschen gesehen, wie sie aus dieser Stadt geströmt sind. Also man muss sich vorstellen, dass die Straßen nach draußen in einem absoluten Chaos geendet sind und die Straßen rein völlig leer waren. Und dann schaust du dich an und denkst so, okay, was machst du jetzt? Fährst du da rein oder nicht? Und ich so, ja, okay, Alter, ich habe eine Hilfsorganisation, so, ich muss eigentlich da rein. Okay, ich bin halt Journalist, so, okay, ich muss da auch rein. Und dann hieß es aber, also es war damals die Meinung, die da geherrscht hat. Es war nicht klar, dass es eine Explosion war von irgendeinem explosiven Stoff, sondern es hieß damals, Israel greift den Libanon an.
Ja.
Und da war natürlich klar, es wird gleich eine zweite Welle kommen. Und dann war halt das Problem, okay, fährst du jetzt da rein so. Und,
du bist reingefahren?
Wir sind dann reingefahren, genau.
Krass.
War eine krasse Geschichte, wirklich. Also dieses Bild, wenn du in eine Stadt reinfährst, aus der alle rausfahren, so ein bisschen Armageddon-mäßig so. Da, also es war das Bild werde ich nie vergessen. Und dann die folgenden Bilder auch nicht. Und ja, das war die krasseste Nacht. Aber der schwierigste und komplizierteste und aufreibendste Einsatz ist mit Abstand die Ukraine, klar.
Und hilf mir mal einmal, was macht ihr dabei? Ich höre es immer indirekt von Caro, ich höre es von verschiedenen anderen. Timo Hildebrand ist da auch immer am Start, oder? Wenn ich das richtig sehe, den kenne ich von früher noch, der hat immer fotografiert und dem folge ich halt auf Insta, weil er ja irgendwie mit seinem Restaurant coolen Kram macht und so weiter und ich das cool finde. Aber der taucht ja auch immer in deinem Umfeld auf, so richtig walk me through it, würde der Angelsachse sagen.
Ja, der wollte seine eigene Stiftung gründen und hat uns dann angeschrieben und hatte Bock irgendwie von uns zu lernen, weil er das ganz spannend fand.
Ihr wart schon gegründet, ja? Ihr wart da. Und alles war am Start, ja. Okay?
Er hat uns relativ früh aber angeschrieben, also wir waren 3 Wochen, glaube ich, alt, so nach unserem ersten Einsatz. Fand es cool, dass wir es einfach gemacht haben und wie wir es gemacht haben und wie wir das auf Social Media geteilt haben, fand das spannend und hat dann auch den ersten Zeitungsartikel gelesen und hat dann gesagt, so, hey, ja, ich möchte meine Stiftung gründen, könnte ich mal euch begleiten und war dann mit uns in der Türkei. Und auf dem Rückflug habe ich dann gesagt, hey, wenn du Fragen noch hast, jederzeit, so eine Stiftung ist nie Konkurrenz. Ich bin froh, wenn das jeder uns nachmacht. Und Sarah hat dann gemeint, okay, ihr macht das eigentlich genauso, wie ich mir das vorstelle. Kann ich nicht Teil von Stelp werden? Ja. Und dann meinte ich so, ja, du wirst mich nicht Nein sagen hören. So,
ja. Und seitdem ist er am Start.
Genau.
Und ihr sammelt durch, also es gibt ja verschiedene Sachen. Ich habe jetzt letztens zufällig wurde in meinen Feed gespült, dass ihr auch helfende, also für das musst du mir genauer erklären, damit ich es nicht falsch formuliere hier, also dass ihr auch Leute sucht, die für euch arbeiten, die natürlich helfen auch in Krisengebieten, aber vor allem auch Spenden sammelt. Also aus welchen Faktoren setzt sich das zusammen? Wie wäre es optimal, wenn du jetzt hier 2023 irgendwie besser helfen kannst? Was braucht ihr bei Stelp?
Kommt auf die Einsatzregion an. Genau, also was wir anders machen, vielleicht erstmal damit ist, oder was ich damals bei der Gründung mir gedacht habe, war, was stört dich dann an Hilfsorganisationen? Und da habe ich mir ein paar Sachen runtergeschrieben und hatte eine Liste und da waren unter anderem Sachen dabei, wie ganz oft auch die Intransparenz so. Wie viel von meinem Geld kommt denn an so? Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und habe Leute gefragt, so hey, wie viel Geld soll denn ankommen? So, wenn du 100 Euro spendest, was ist denn okay, was für die Verwaltung drauf geht und was soll ankommen? Und da war halt alles dabei. Da war dabei von, ey, wenn ich spende, dann will ich, dass 100% ankommt. Und die anderen haben dann gesagt, okay, nee, wenn ich spende, ich weiß, wie es ist, ich habe ein Unternehmen, wenn 30% ankommt, ist es cool für mich so. Und das hat mich ein bisschen irritiert und habe mir dann relativ schnell ein Konzept überlegt, was einfach wahnsinnig eingeschlagen ist. Also auch in der NGO-Szene so ein Alleinstellungsmerkmal war. Ich habe mir überlegt, so dass die Leute sich das selber aussuchen können. Also wir haben Unternehmen vor allem, die bewusst unsere Struktur finanzieren. Das heißt, sie bezahlen uns unsere Kosten. Und wir haben dann die Spenden, die regulären Spenden, die dann wirklich zu 100% in den Projekten ankommen. So kann halt der Supporter oder die Supporterin selbst entscheiden, wie sie die Spende aufsplittet. Die einen sind dann Partner, weil die eben auf eine andere Stellung, weil die einfach eine andere Stellung für den Verein haben und die anderen dann Spenderinnen sozusagen. Und das war so eine super interessante Sache. Ganz viel Presse hat dann über uns berichtet, der Bundespräsident hat uns sogar dann dafür gelobt. Ich war im Schloss Bellevue, der hat dann mich nochmal ausdrücklich bedankt und gesagt hat, Wahnsinn, auf die Idee zu kommen. Für mich war das einfach so ein Geistesblitz, okay, was danach kam, war der Wahnsinn. So, es hat uns auf eine ganz andere Ebene gebracht. Dann hat mich immer gestört, dass mit dem Geld viel für Marketing ausgegeben wird und viel für den Wagen und viel für ein schickes Büro und viel für verschiedene Sachen. Und ich dachte so, ey, wieso holt man diese Unternehmen, diese Dienstleistungen nicht einfach mit ins Boot? Und bevor ich dann unsere ersten Flyer drucken ließ, habe ich einfach 20 Druckereien angerufen, bis ich eine Druckerei hatte, die es kostenlos gemacht hat. Ich habe eine Marketingagentur gebraucht und habe mir dann überlegt, so ey, also ich brauche eine Marketingagentur. Ohne Marketingagentur kann ich den Laden gleich schließen so. Und habe dann eine Agentur gefunden von Helden und Gestalten hier in Stuttgart, die das dann sofort übernommen haben, so die gesagt haben, okay, ey, alles was ihr macht, jeden Flyer digitalisieren wir gestalten den. Ich habe Anwälte und Anwältinnen gefunden, Steuerberater und dann plötzlich hatten wir eine riesengroße Familie, die all ihre Dienstleistungen uns einfach geschenkt hat so. Und das hat uns dann wieder eine Wahnsinns war wieder ein großer Meilenstein einfach. Dann hat mich gestört, dass oft Gelder ausgegeben werden für Projekte, wo der Impact fehlt, so. Also ich nehme immer ein Beispiel, natürlich kann ich auch irgendwie Tablets verteilen in Dänemark an der Brennpunktschule, so habe ich riesige Kosten, aber der Impact ist überschaubar. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ey, wo ist denn das größte Leid? Nämlich dort, wo niemand mehr hingeht. Nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan, so alle raus, es sind immer noch wieder ein paar da und viele haben die Arbeit wieder aufgenommen. Aber da war eben eine katastrophale Stimmung, so, da ging es den Leuten am schlechtesten. Ist natürlich gleichzeitig das Problem, dass es da auch immer am gefährlichsten ist, so. Aber ja, Ukraine, der Krieg ist ausgebrochen. Ich dachte so, okay, der Krieg bricht aus, da werden alle jetzt das Land verlassen, wie es auch passiert ist. Und keiner wird da reingehen. So nach 24 Stunden standen wir an der Grenze und sind halt reingefahren, so, weil ich wusste, so, ich kann jetzt an der polnischen Grenze mit der Packung Nudeln stehen, da ist halt eine Packung Nudeln wert, so. Ich kann aber auch 3 Kilometer reinfahren, da ist eine Packung das Zehnfache wert, oder ich fahre halt wirklich an die Frontlinie und da ist die Packung Nudeln einfach das Tausendfache wert, so. Und das ist irgendwie so, dann, ja, dann macht eine Spende halt dann auch wirklich Sinn. Aber das ist nicht das Einzige, was wir in der Ukraine machen. Also, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. In der Ukraine, ja, wir evakuieren Leute von der Frontlinie. Wir haben Flüchtlingsheim oder unterstützen eine Organisation, die ein größeres Flüchtlingsheim aufgebaut hat. Wir reparieren Dächer von Gebäuden, beispielsweise Krankenhäuser, Waisenhäuser, von Schulen, von Kindergärten, wo eben das Dach weggesprengt wurde und die Substanz jetzt allmählich zerstört wurde durch den Regen. Also vor dem Winter haben wir da mit einer ukrainischen Organisation zusammengearbeitet, die dann Not, also wirklich nur um das Dach mal abzudecken, dass Gerätschaften und so nicht zerstört wird. Das machen wir in der Ukraine. Wir unterstützen ganz, ganz viele Waisenkinder, die ihre Eltern eben verloren haben im Krieg. Ja, und das macht es eben so komplex, diese unterschiedlichen Themen in der Ukraine. In Afghanistan, da bist du halt reingefahren, musstest irgendwie mit den Taliban klarkommen, aber da ging es halt um Lebensmittel. So, besorg Lebensmittel irgendwoher, verteil Lebensmittel. Und in der Ukraine ist es halt alles super komplex und die Frontlinie verändert sich, du fährst dann in die Kriegszone und die Russen starten einen Sturmangriff, plötzlich ist die Brücke weggesprengt, wo du drüber fahren wolltest, plötzlich ist das Dorf okkupiert, in dem du dir eine Hilfsaktion starten wolltest. Du erfährst von einem Mädchen, der gerade die Beine weggesprengt wurden und die unbedingt raus muss und dann immer halt auch, ja, die Gefahr natürlich, oder was heißt die Gefahr, du bist natürlich auch Ziel, so. Ja, super, super anstrengend.
Sehr viele Informationen, die du da gerade. Also ja. Ich versuch's nochmal, also erstmal wirklich großartig, wie du da am Start bist. Man kann dir ewig zuhören. Ich finde das faszinierend, weil, also erstens mal Glückwunsch. Man merkt, dass du ja 2 Schritte weitergegangen bist. Nach dem Unfall, nach dieser Sache in der Bar, war 2022 ja wohl ein für dich persönlich sinnvolleres ja, wahrscheinlich, wenn du da so reflektiv am letzten Tag zurückguckst, als Fitnesstrainer in Mallorca. Ich sag mal, ich weiß nicht, wann der Autounfall war, aber dann mit 24 warst du da, glaube ich, und dann ist das also 15 Jahre her und dann, oder? Also so dein, und das ist ja auch ein Weg zum Ruhm. Also der Podcast heißt ja Alle Wege führen nach Ruhm und also das ist ja ein persönlicher, eigener, also du bist zufriedener, oder?
Ja, wobei das ja verschiedene Ebenen hat. Also ich bin natürlich auch extrem müde. Ich bin einfach fertig. Ich weiß heute, dass ich, und das ist, glaube ich, das Problem zu anderen Gästen, die du in deinem Podcast hast, so, ich weiß, dass ich niemals zu 100% glücklich werde in meinem Leben. Also ich werde nie wieder dieses Gefühl haben, das ich anfangs 20 hatte, als ich viel Geld verdient hatte. Da war es wichtig so, ich habe viel Geld, meiner Familie geht's gut, meinen Freunden geht's gut, ich bin in einer glücklichen Beziehung. Da hatte ich einfach so eine 100%ige Zufriedenheit. Also so, okay, es braucht nicht mehr. Und diese Gelassenheit werde ich halt nicht haben, also nicht mehr haben, weil egal wie gut es mir in meinem Leben gehen wird in Zukunft, egal was, ja, wie mir die Sonne aus dem Arsch scheinen wird, ich werde immer diese Bilder in mir haben. Ich werde immer wissen, dass jetzt das und jenes passiert. Ich meine, ich wusste auch früher, dass es Leid auf der Welt gab. Ja. Aber ich bin jetzt wirklich im direkten Kontakt mit diesem Leid und bin halt auch täglich damit konfrontiert und das werde ich halt nicht mehr haben. Gleichzeitig, wie du sagst, gehe ich jede Nacht super zufrieden zu Bett. Also ich weiß, ey, wir haben heute ein Waisenhaus evakuiert. Wir haben heute dem Kind im Libanon die wichtigen Medikamente geben können. So, wir haben heute das und das. Also das sind 1000 Sachen, die mich super glücklich machen. Aber 2 Stunden später, wenn ich dann im Bett liege, weiß ich auch, dass ich halt seit 5 Jahren keine Nacht mehr ohne Albträume hatte, so, dass ich keine Nacht mehr irgendwie entspannt geschlafen habe. Und deshalb ist es so, auf verschiedenen Ebenen bin ich irgendwie der glücklichste Mensch, gleichzeitig der müdeste. Gleichzeitig lebe ich wahrscheinlich wesentlich gefährlicher, oder ich finde nicht wahrscheinlich, sondern ich lebe wesentlich gefährlicher als der Großteil oder als viele andere Menschen. Ja, man kann es nicht in zwei Worten irgendwie beschreiben. So.
Hast du noch eine Krankenversicherung? Haben die dich schon rausgeschmissen?
ja, die braucht man ja in Deutschland, das ist ja gesetzlich vorgegeben.
Ja, also es ist natürlich schwer darauf jetzt was zu antworten. Das ist mit Sicherheit, also bist du in Therapie? Machst du da irgendwas für deine...
Also ich habe es mal versucht, ich habe es sogar 2, 3, 4 Mal versucht, ich bekomme es irgendwie nicht hin. Also ich tue das nicht verurteilen, ganz vielen Leuten hat es extrem geholfen bei uns im Verein. Also ich glaube, bei uns ist kaum jemand, der nicht irgendwie sowas in Anspruch nimmt. Und deswegen bin ich der absolute Fan davon. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es bei mir nicht funktioniert. Ich sitze da und die Dame oder der Typ sitzt dann vor mir und ich habe immer das Gefühl, da sitzt jemand Fremdes vor mir und ich kann jetzt nicht die Hose runterlassen, also ich kann mich jetzt irgendwie nicht öffnen. Und dann funktioniert es schon nicht. Also es war vielleicht auch noch nicht den richtigen gefunden oder die richtige, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nichts für mich. Also das Bier mit einem Kumpel hilft mir dann wesentlich mehr schon auf jeden Fall.
Ja, versuch's ruhig weiter. Da gibt es ja auch inzwischen sehr gute, also das ist natürlich was grundlegend mit dem richtigen Menschen an seiner Seite, das tut einem, glaube ich, gut. Und aber also per se ist es natürlich ein... Ja, also ich kann mir das nur annähernd vorstellen. Also ich kann es, oder eben nicht. Also ich kann ja nicht mir vorstellen, ich kann darauf antworten, dass ich für mich irgendwann mal ja versucht habe, und ich war ja schon auch in Zentralafrika, ich war in der Westbank oft unterwegs und habe in diesen ganzen, also wie Israel sich da teilweise den Palästinensern gegenüber verhält und so weiter, das beschäftigt einen natürlich langfristig. Und das ist mit Also eine Antwort, so stumpf wie es ist, sind, deswegen habe ich vorhin gefragt nach deinen eigenen Kindern, also eine Antwort sind eigene Kinder. So blöd wie es ist, seit ich dann Vater geworden bin, ist es natürlich schon auch so, und ich habe eine 16-jährige Tochter, also so und eine 11-jährige und einen 5-jährigen Sohn, und da ist es natürlich schon so, dass man gegebenenfalls, und vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen stumpf und ein bisschen kurzfristiger sortiert. Und tatsächlich ist eine meiner wahrscheinlich größten Stärken, dass ich ganz, ganz wenig bereue und mir wenig Sorgen mache und wenig, also Unveränderbares. Also weißt du, das ist natürlich auch nur eine Stärke für mich persönlich und mein persönliches psychologisches Wohl. Das ist, weil auch ich natürlich nicht damit klarkommen würde, aber bei dir ist es so intensiv in your face, jeden Tag, immer und durchgehend, dass du natürlich nicht wie ich das gegebenenfalls einfach verdrängen oder stumm stellen.
Nee,
oder,
also das ist klar, also ich verstehe dich da total. Also ich verstehe dich, ich weiß ja auch, wie das ist. Also ich weiß ja, wie es ist, vorm Fernseher zu sitzen und irgendwas Krasses zu sehen, was dich extrem berührt und ist danach nach zwei Minuten vergessen. Ich glaube, so tickt der Mensch so. Und selbst wenn du mal in Krisenregionen warst, dann kommst du halt zurück und du bist halt relativ schnell wieder in deinem Alltagsleben so. Also ich bin da voll bei dir so. Und das höre ich auch immer von ganz vielen Leuten. Ey, bin ich ein schlechter Mensch irgendwie, weil es nicht so präsent bei mir ist? Nee, ich führe natürlich ein ganz anderes Leben so. Ich bekomme täglich 50 Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die dringend Hilfe brauchen. So, das ist, also ich arbeite einfach 7 Tage die Woche. So, ja, das ist eine andere Nummer. So, ist einfach eine andere Geschichte.
Also wir haben mal für Los für Lesbos gemacht damals. Wir haben auch mal einen Hoodie gemacht mit Via Paris und wir haben einen Charity-Hoodie. Und ich habe sehr genau dazugehört, wo du gerade viele Leute gefragt hast, wenn... Also ich mach's jetzt mal andersrum. Ich habe einen Hoodie für 100 Euro verkauft. Was würdest du bist ja jetzt in dem Bereich drin, sollte von diesen 100 Euro, das war damals für Leave No One Behind, also das war 80% davon sind, jetzt wird's gefährliches Halbwissen, weil es schon ein bisschen her ist, aber ich glaube, es sind an Civil Fleet gegangen, also auch Hilfsorganisationen, die sich um Geflüchtete kümmern, und 20% nochmal an jemanden. Also da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber von dem Betrag, der dorthin gegangen ist. Wenn ich jetzt für 100 Euro als Via Paris einen Hoodie verkaufe an Saskia aus Villingen-Schwenningen, wie viel Euro sollten bei den Hilfsorganisationen von den 100 Euro ankommen?
Bei den Hilfsorganisationen oder bei den Bedürftigen? Also bei den Hilfsorganisationen, du meinst jetzt an deiner Stelle, okay. Ich kenne das Kostenmodell nicht. Also müsstest mir dann sagen, was der Pulli. Also es gibt natürlich Aktionen, die sagen, okay, wir decken die Kosten so. Ich spende den Umsatz oder den Gewinn so. Klar.
Genau, ja.
Also du solltest zumindest mit einer Charity-Aktion, kein Gewinn machen. Das will ich damit sagen. So. Also du solltest, wenn du sagst, okay, du produzierst einen Hoodie und den Hoodie verkaufst du für eine Hilfsorganisation, dann gibt es eben das Modell, dass du die Kosten deckst und schenkst uns den Gewinn. Oder du sagst, ey, ich deck die Kosten auch und der komplette Umsatz geht an euch so. Die zwei Modelle gibt's.
Okay.
Abzüglich der Steuer natürlich, klar.
Ist das so? Also ich frage so, du traust dich ja auch nicht kritisch nachzufragen. Du könntest ja jetzt straight up einfach sagen, wie viel ist denn angekommen? Sage ich dir, also 100 Euro sind angekommen. Ich habe sogar die Mehrwertsteuer gespendet, weil für mich
okay, klar.
Ohne irgendeine Diskussion völlig klar ist, dass wenn jemand 100 Euro für einen Hoodie bezahlt und der eine Charity-Aktion ist, dann auch 100 Euro da sein soll. Also es müssen 100 Euro da kommen. Das heißt...
Okay, das ist nämlich selten tatsächlich.
Ja, ich weiß, dass ich da sehr allein bin, weil ich finde aber, dass ein Unternehmen und wer auch immer sonst irgendwas macht, ja durchaus auch einen großen Mehrwert davon hat, also sowohl PR-technisch als auch stocktechnisch, also weißt du, es wird ja dann doch auch oft was schon Produziertes abverkauft und so weiter. Also weißt du, so du bist ja dann, vielleicht sind das auch Sachen, die sich gar nicht sonst so verkauft hätten je, und also da sind ja andere Werte drin, und ich persönlich in meiner persönlichen Meinung finde es nicht richtig, dass nur der Ertrag, den ein Unternehmen damit gemacht hätte, gespendet werden kann. Deswegen habe ich vorhin so genau zugehört, dass du gesagt hast, naja, ich habe mir jemanden gesucht, der die Flyer druckt, weil auch das ist ein, und also, no offense, ich könnte die ähnliche Frage auch stellen, deswegen auch da interessiert mich deine Meinung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwohin fliege und dort dann ganz viel auf Instagram darüber berichte und darüber Spenden entstehen, ja? Sagen wir mal, 100.000 Euro an Spenden entstehen, weil ich eine Projektreise betreue und wir Aufmerksamkeit erreichen und Leute Lust haben, was gemeinsam irgendwie auch zu bewegen. Und ist das okay, wenn ich mir dann meinen Flug daraus bezahle?
Also du fragst mich jetzt, ob...
auch das ist eine kritische Frage, weil, also ich frage so schnippisch, weil ich kenne Leute, die machen das, und ich finde es eine Unverschämtheit. Also so, ich habe ja durchaus, ich war mehrere Male mit Viva Con Aqua in Projektgebieten, und ich habe immer jeden einzelnen Flug selbst bezahlt, ich habe jedes Essen selbst bezahlt, also es hackt ja wohl, dass man aus Spendengeldern gegebenenfalls, und das weiß ich nicht, also bei Viva Con Aqua wird das nicht so sein, aber ich weiß ja, dass, ich habe schon Gespräche geführt in meinem Umfeld darüber, dass Leute sagen, naja, wenn unterm Strich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, sogar Business Class fliege in den Libanon, und dann kostet es halt 8.000, aber darüber habe ich ja 40.000 generiert, und das ist ja ein Plus von 32.000, haben oder nicht haben. Also was sagt da der Serkan?
Ja, also ich sehe das ja so ein bisschen auch als Unternehmen, und klar bin ich dann für diese 32.000 Euro dankbar. Also ich werde jetzt nicht sagen, du fliegst nicht mit. Also das sind ja 32.000 haben oder nicht haben. Allerdings würde ich jetzt deinen Flug nicht von Spendengeldern so bezahlen, sondern eben von unseren Partnern. Ich würde das in unser Netzwerk reinhauen und würde sagen, ey, der Paul Lipke, der wird einen Impact haben, voraussichtlich von so und so viel Kohle. Aber wir bezahlen das ja nicht von Spendengeldern. Das ist ja bei uns die oberste Prämisse. So, das ist ja bei uns Gesetz. So, dass wir das eben nicht machen. Und die Kosten, die wir haben, die werden dann irgendwie gedeckt. Also wir müssen dann einen Weg finden. So. Und deswegen bin ich auch für einen Promi dankbar. Also wir haben ja auch viele Events und so. Also wir generieren ja unsere Gelder sehr, sehr kreativ. Also zum Beispiel eine Spendengala machen wir. Also von hochexklusiv, wo die Tickets dann 450 Euro kosten, bis von 1 Euro Ticketpreis bis 450 Euro machen wir alle möglichen Events. So. Und da gibt es natürlich auch Promis, die sagen, okay, ey, ich will aber mein Hotel und ich will meinen Flug und so. Da würde ich jetzt nicht, also ich würde die jetzt nicht hart kritisieren dafür, weil wir haben von ihnen immer noch einen Vorteil. So, natürlich kann man jetzt moralisch fragen, ist es dann noch cool so? Aber du hast auch ganz viele, die das eben nicht wollen. Also Max Hedde zum Beispiel oder Audio 88 und Jessin zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ey, wir haben wirklich einen Unternehmer, der möchte das bezahlen. So, der möchte eure Flüge oder beziehungsweise euer Bahnticket und eure Hotels. Wir haben Hotels, die spenden ihre Hotelzimmer. Und Audio 88 und Jessin haben gesagt so, nee, auf jeden Fall nicht. Wir machen das alles aus eigener Tasche, so, sonst macht das alles für uns keinen Sinn. Das ist natürlich dann super edel. Ja. Ja. Aber ich würde jetzt
Kudos
nicht sagen, dass es...
an Audio 88 und Jessin. Ja. Und auch an Max Hedde natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Also da gab es noch ein paar andere, ich kann jetzt die werde jetzt alle nennen können. Also sorry für die anderen jetzt, aber also ich mag die einfach sehr, deswegen habe ich die jetzt erwähnt. Ja, aber ich werde jetzt nicht sagen, dass die anderen irgendwie... ja, die haben uns auch sehr geholfen. Also es war immer ein Impact, den sie hatten und den brauche ich einfach. Also was du jetzt nicht von mir hören wirst, so, dass ich die jetzt irgendwie scheiße finde, weil geholfen
Nein,
haben
das will ich auch gar nicht hören. Ja, klar. Aber es hat mich schon immer beschäftigt und jetzt ist ja jemand mit einem moralischen Kompass, der sich ja noch dazu ganz gut damit auskennt und ja auch viele Freunde, also du hast ja anscheinend viele Leute gefragt, wie viel soll denn ankommen? Und ich finde das eine großartige Antwort, dass du sagst, also ich finde das auch einen großartigen Weg, dass du zum Beispiel sagst, dass die technische Sache hinten dran, die Organisation und also so was an Kosten entsteht, wird von Partnern getragen und dadurch, dass dann kommen Spenden auch wirklich dort an. Jetzt ist ja der zweite Schritt, wie viel von dem Geld, was bei der Hilfsorganisation landet, wird wirklich an die Bedürftigen dann, was kommt davon da an? Wie ist das bei euch?
Also wir haben die Spenden, die kommen tatsächlich zu vollem Umfang. Also da werden keine Bürokosten, keine Gehälter, kein Druckerpapier oder sonst irgendwas gekauft. Das heißt, wenn du uns jetzt 100 Euro spendest, dann landen die 100 Euro im Projekt. Das heißt, da gibt es keine Abzüge, weil eben diese Partner, diese komplette Struktur übernehmen.
Das finde ich sehr schön, das finde ich sehr unterstützenswert.
Genau, jetzt, das war eben die Idee dahinter.
Was machen wir? Wie können wir jetzt was helfen? Also ich habe jetzt hier zugehört eine halbe Stunde und habe ja davor schon so ein bisschen mich einsortiert. Ich habe irgendwas geteilt auf Instagram, ist ja völlig wurscht. Da braucht ihr,
glaube
ich,
du hast mich auch in der Ukraine beim letzten Einsatz unterstützt. So.
Ja, aber...
Das war eine geile Nummer. Also das muss ich auch kurz erzählen. So kurz vor Weihnachten erzählt mir Caro Kauer, dass du mit deinem Kochbuch... das ganze Ding supporten möchtest und so. Und das fand ich schon geil. So, Paul Dibke, Alter, unterstützt mich bei meiner kommenden Aktion. Das fand ich geil. Dann ein paar Tage später höre ich den Podcast mit Caro Kauer. Und dann wurden wir tatsächlich so am Rande kurz thematisiert. Und Caro Kauer, ich mag es ja total, spricht dann in dem Podcast mit Paul Dibke so über mich und über Stealth und dass sie die Organisation feiert und dass sie noch nie so einen sozial engagierten Menschen wie mich kennengelernt hat. Da hatte ich schon so Tränen in den Augen. Und gestern schreibst du mir so, ey, hast du Bock, ein Teil von meinem Podcast zu werden? So, ich plane aber nicht lange, es geht morgen los. So, Alter, was? So, was für eine geile Story einfach. So, von einem Fanboy innerhalb von einem Monat zum Teil eines Podcasts zu werden. Ey, danke dafür wirklich. Und vielleicht ist es ein bisschen pathetisch, aber wir werden mit dem Podcast ganz sicher ein paar Leben retten. Allein jetzt mit dem Podcast, weil du schenkst uns Reichweite und damit Spenden. Damit wird es wahrscheinlich deine erste Podcast-Folge, mit der du einen krassen Unterschied machst. Also einen krassen Unterschied.
Hoffentlich nicht die erste, aber der
grundlegend,
danke. Nein, alles gut.
Schon ein paar andere am Scheiße, das weiß ich.
Alles gut, alles gut.
Können wir das rausschneiden?
Nein, das war, ich weiß ja, was du meinst, das war positiv, davor hast du sehr große Komplimente gemacht, mit denen ich nur schwer umgehen kann, deswegen ist alles gut. Ich will auf zwei Sachen raus. Du hast einerseits, such dir ja wirklich Leute, die sich engagieren wollen, also Arbeitskraft, so ganz stumpf. Kannst du mir da nochmal einmal kurz erzählen, wie man sich gegebenenfalls, weil, ey, vielleicht hört der ein oder andere hier zu, der Bock hat, einen Unterschied zu machen und der Lust hat, vielleicht ist jemand Fitnesstrainer in Abu Dhabi oder sowas und überlegt sich, Leute, bevor jetzt der Autounfall passiert, vielleicht kann ich auch ein bisschen was verändern und weil das macht ja auch was mit einem selber. Also es ist ja tatsächlich sehr empfehlenswert und also ich, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich ungefähr 500 Leute angestellt oder sowas. Also ich mache das seit 20 Jahren, was ich so tue. Ich hatte ein Fotostudio mit 20 Angestellten über 7 Jahre. Da ist eine gewisse Fluktuation drin. Ich stelle immer wieder Leute ein. Und eine Sache, wenn im Lebenslauf jemand sowas gemacht hat und Projektreisen betreut hat und sich klar engagiert hat da drin, ist für mich immer was, wo ich so, was fällt mir total positiv auf und ist auch, also gar nicht jetzt als Lifehack für Lebensläufe, sondern den Menschen mag ich, weil ich das sehr positiv finde. Also so, deswegen habe ich schon mal eine Grundvoraussetzung, dass das auch total Sinn macht, glaube ich. Also wie ist diese Arbeitssituation, wenn man euch jetzt helfen will? Wie kann man? Was sucht ihr?
Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Also wir haben drei Gruppen von Ehrenamtlern. Die eine Gruppe ist der sogenannte Inner Circle hier in Stuttgart. Das sind dann Leute, die sich bei Events engagieren. Also das ist ein Konzert, wir bauen einen Stand auf, wir haben irgendein Event und da muss geholfen werden. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe ist in unseren Sozialunternehmen. Wir haben Sozialunternehmen gegründet, weil wir uns eben nicht nur auf Spenden verlassen möchten. Wir haben ein Café eröffnet, wir haben auch eine Eventagentur. Wir werden bald so einen E-Commerce-Laden auf die Beine stellen und da kann man sich dann auch engagieren. Das heißt, an der Bar ein paar Gin Tonic machen und ausschenken oder einen Kaffee oder sonst irgendwas. Da fließen auch 100% des Gewinns in die Projekte. Das heißt, ich habe die Sachen gegründet und direkt Stelp geschenkt. Dann gibt es noch die Möglichkeit im Ausland. Da wird es allerdings ein bisschen komplizierter. Also nach Lesbos beispielsweise kann man immer. Da sortiert man dann Klamotten. Wir haben dann ein Community Center aufgebaut, wo die Leute mal duschen können, wo die Leute mal ihre Klamotten waschen können, sich rasieren können, einfach mal wieder so ein bisschen Mensch sein können, aus diesem Lager rauskommen können. Da kann man sich beispielsweise engagieren. Relativ unkompliziert noch. Allerdings würden wir jetzt niemanden ohne Erfahrung oder so in die Ukraine schicken. Also da gibt es dann verständlicherweise noch so ein paar Abstufungen. Aber das sind so die drei Gruppen. Ja.
Wo findet man das? Auf Insta, auf Webseiten?
Auf der Webseite, genau. Stelp.eu.
Okay. Und über allem braucht ihr aber Geld. Also das ist immer noch, der größte Impact ist ja wahrscheinlich immer noch, so ehrlich muss man sein, wenn man jetzt heute ein bisschen Geld über hat und was Gutes tun will, dass man einfach spendet an euch, richtig?
Genau, klar. Also das ist natürlich immer die Premium-Spende, damit können wir am meisten machen. Aber auch Dienstleistungen, also man darf das nicht unterschätzen. Also diese Agentur, von der ich eben erzählt habe, die hätte uns wahrscheinlich in den letzten 7, 8 Jahren 200.000, 300.000 Euro gekostet. Anwälte, unsere Steuerberater. Und das ist alles, das sind riesige Kostenfaktoren. Also wenn jemand einen krassen Skill hat, und da muss es noch nicht mal ein krasser Skill sein. Also es kam auch schon jemand ins Office, ist auch immer ein Beispiel, was ich ranziehe, der hat gesagt, ich möchte helfen. So, okay, wie? Was kannst du so? Eigentlich kann ich nichts. So, ja, okay, ich habe eine Autowerkstatt. So, ja, okay, dann war relativ schnell klar, wir machen eine Aktion Winterreifen gegen Sommerreifen, wechseln gegen Spende. Das heißt, zwei Tage sitzt er in der Werkstatt und wechselt halt kostenlos Reifenwechsel. Und das kann halt jeder machen. So, jeder Unternehmer oder Unternehmerin mit seinen Skills halt glänzen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Nicht jeder muss irgendwie an der Frontlinie Leute evakuieren unter Beschuss. So. Also du stellst mir hier deine Sendezeit zur Verfügung. So so kann jeder so ein bisschen in seinem Rahmen, in seiner Bubble irgendwas machen.
Da gibt's ja einen Link, ne? Also wo kommt am meisten von euch an, wenn man wo spendet? Nicht, dass die Volksbanken und Raiffeisenbankenvereinigung nochmal irgendwas sich abzwackt oder sowas.
Also einfach bei stelp.eu. Ja. Auf der Website, da sind die verschiedenen Möglichkeiten, also egal ob PayPal oder eben dann per Überweisung, genau.
Und kann man da einen Betreff angeben? Also können wir nachvollziehen? Also ich frage deswegen, ich würde eigentlich ab dem Moment, wo der erste Mensch das hier gehört hat, würde ich gern 48 Stunden lang jede Spende, die hier deswegen passiert, würde ich gern matchen. Also auf die Gefahr hin, dass ich pleite bin in 48 Stunden, aber macht mich doch pleite.
Warte mal.
Also wenn irgendjemand jetzt 100 Euro spendet, dann spende ich auch 100 Euro. Also was auch immer, irgendjemand, und ja, auch wenn jemand 5.000 Euro spendet, dann spende ich auch 5.000 Euro an euch.
Ey, du musst es deppeln. Also es kann da wirklich irgendeinen Wahnsinnigen geben. Also nee, also ich würde es dir echt empfehlen, das Ganze zu deckeln. Also eigentlich darf ich es dir nicht empfehlen, weil was machst du, wenn jetzt jemand mit 100.000 Euro um die Ecke kommt? Ich meine, also es kann schon mal passieren.
Okay, wir deckeln es bei 50.000. Einfach nur, damit obendrauf ein Deckel ist.
Ja, also ja, sicherheitshalber. Ich möchte nicht, dass du dich den Podcast irgendwie... Ja. Aber ey, okay, wow. Also krass.
Und wir, also wenn bis zu 50.000, und kann man da einen Betreff angeben? Also kann man sagen,
ich finde jetzt erstmal baff, ey, das ist schon eine Nummer, so, ey.
Ja, warte mal ab, wenn keiner spendet, dann ist es keine Nummer. Also darfst du ja auch nicht unterschätzen. Ja, also jetzt bin ich ja abhängig von meinen Roommates sozusagen und muss gucken, dass die da am Start sind. Also jetzt wollen wir mal sehen, was wirklich passiert.
Also ich glaube, wir bekommen die zusammen. Also das ist für mich eine Challenge. Ich werde jetzt jeden Supporter einzeln anschreiben. Nein, Quatsch. Also wir lassen es wirklich fair laufen. Aber geil, also wirklich krasse Aktion. So.
Und dann kann man einen Betreff angeben? Also geht das technisch? Ich will ja nicht,
ja, dass ja, klar, da also man kann immer einen Betreff angeben. Man kann das natürlich bei einer Überweisung einfach in die Überweisung reinschreiben. Oder man kann eben das auch per PayPal immer den Verwendungszweck angeben, klar.
Okay, das heißt, jeder, der AWFNR da reingibt, da sagst du mir dann, mach mir mal einen Wasserstand nach, sagen wir mal, 12 Stunden, wie pleite ich bin danach.
Also AWFNR, genau. Zuschauer, Zuhörer, alle nochmal merken. Es passiert nämlich ganz oft, dass es dann vergessen wird. Die dann Spenden dann und vergessen ist. Also die Betonung liegt auf A. Genau.
WFNR,
genau. FNR, genau.
Und dann sagst du mir quasi, wo zwischen 0 und 50.000 Euro wir gelandet sind, und dann verdoppel ich am Ende. Also dann spende ich das Gleiche nochmal und dann gucken wir mal, wie viel wir zusammen. Also maximal 100.000
kriegen wir zusammen. Und ich darf dafür auch über minimal Social Media Werbung machen?
Absolut, darfst du darüber über Social Media Werbung machen. Okay, ich werde das auch auf Insta posten, so ist es nicht. Also wir machen das jetzt nicht so, dass nur Zuhörer das hinbekommen, sondern das sollte schon, also da werde ich schon auch nochmal. Leider ist kein Newsletter da. Und der Newsletter ist auch immer eigentlich relativ stark. Der kommt immer freitags auf samstags. Vielleicht mache ich einen Sondernewsletter.
Okay, die Abteilung der Partnerspende wird zuhören und sagen, okay, du musst es erwähnen. Ist es cool, wenn wir die Spende dann teilen? Das heißt, die Hälfte fließt in unsere Struktur und die Hälfte geben wir ab?
Ja, klar. Also was auch immer für euch am sinnvollsten ist, könnt ihr gerne machen. Also für meinen Teil, genau, so machen wir's. Ihr könnt quasi, also die Spenden von den ZuhörerInnen, die kommen zu 100% bei den Bedürftigen an, richtig?
Und das ist eine geile
meine Nummer. Spende könnt ihr machen, was ihr wollt, was auch immer für euch sinnvoller ist.
Runde Sache, sehr, sehr runde Sache.
Okay, aber dann haben wir ja einen Plan und alles andere, was wir noch so, also ich bin mir ja recht sicher, dass wir noch ein, zwei Sachen, ich habe mir schon den 2.12. eingetragen, dass da eine Veranstaltung bei euch ist.
Und, ja, da musst du dabei sein.
Vielleicht machen wir auch mal eine Reise gemeinsam, weil ich muss schon echt sagen, dass mich die Viva con Aqua Reisen, die ich gemacht habe, zutiefst geprägt haben. Also
ja, die sind genial. Also ich hab dich auch zum ersten Mal über Viva con Aqua kennengelernt, über Micha Fritz, der ja auch eine Art Vorbild von mir ist und von dem ich auch viel gelernt habe. Und ich finde es einfach geil, dass du so viel da gemacht hast. Ich war auch mit Micha in Uganda und in L.A. damals und so. Und also in L.A. zum Spenden sammeln und Uganda zum Helfen, nicht in L.A. zum Helfen. Dadurch auch zum ersten Mal von dir gehört. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt. Echt starker Typ, wirklich. Also das sage ich jetzt nicht, um dir irgendwie Honig um den Maul zu schmieren. Du hast auch schon eben gesagt, du kannst nicht damit umgehen. Und ich weiß, wie das ist. Ich kann damit auch nicht umgehen. Ich bekomme auch ganz oft so Nachrichten. Und einfach nur Hut ab, Chapeau. Danke dir.
Aber es ist ein kleiner, also es ist ja wirklich einfach noch nicht. Aber also ich freue mich drauf, auch mal wieder eine Reise zu machen, ohne irgendeine Diskussion, und würde das auch gern dieses Jahr machen, muss ich auch sagen. Aber da reden wir
jederzeit
mal privat,
egal wohin du willst.
Dann darüber, und dann gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, was in den 48 Stunden zustande kommt. Das ist dann zum Abschluss auch eine Art Aufruf, finde ich, liebe Roommates da draußen, macht mich an. Also wäre schon ganz cool, wenn da jetzt nicht 1.200 Euro in Summe zusammenkommen von den Menschen, die hier zuhören. Jede kleinste Summe hilft da was, und lass uns doch da mal wirklich Roommates United mal Serkan ein bisschen zeigen, was wir so können. Und zum Abschluss rappe ich nochmal, weil das ist so daneben, dass ich jetzt nochmal den zweiten Teil von Schlangen sind giftig für dich
jetzt
rappe.
Jetzt hast du sie auch verdient, ja, nicht so gut aus.
Nein, noch habe ich gar nichts verdient. Während ihr jetzt bitte spendet, macht ihr das. Ich nagel Toys ans Kreuz, Sigmund Freuds. Ihr unterschätzt meine Platte, wie ich die ersten Dämon Boys recognize, recognition. Was siehst du auf Television? Flittchen, die in Videoclips den Sinn verwischen. Plattenläden, die Preise pitchen, und gute Kumpels, die für Muschis und Tittchen Freundschaften vernichten. Mein Bass muss grooven, meine Snare muss zischen, wie die Adventure-Touristen vergiften, die Kobras im Hochgras. A&Rs, lasst Meister dichten, denn bei Chart-Rap-Geschichten muss ich grinsen wie Cher beim Liften. Ich treff dich da, wo's wehtut, denn ich seh gut. Dein Rap-Traum zerplatzt wie Weißglas im Leergut. Lest The Source und schau dir Hochglanz-Rapper an. Puffys in Smokings und Foxy Browns im Denver-Clan, zu viel glänzende Lexus im Rap-Biss, doch die Essenz von meinem Track ist, dass du für Coversong keinen Respekt kriegst. Stieber Twin, boom. Twin Stacks is high, wie Della Soul. Ich kann immer noch nicht rappen, aber das war ein sehr schönes Gespräch, mach weiter so, das machst du wirklich ganz, ganz großartig.
Vielen Dank, Paul.
Was ihr da bei Stelp macht und alles Liebe, alles Gute, das sagen die bei Baywatch Berlin, auch ein großartiger Podcast immer zum Abschluss und da ich so ein Fan von denen bin, sage ich das auch manchmal zum Abschluss. Alles Gute.
Danke dir wirklich von Herzen, danke.
Tschüss. AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.